Mama? Ja, mein Schatz?
Wer war das?
Niemand. Vergiss das einfach. Und
Reißer, bitte.
Du hast mir Angst gemacht. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Es ist nicht meine Schuld. Wenn du mir das alles mal erklären würdest, dann hätte ich keine Angst. Aber das hier, das ist echt scheiße.
Meine Mutter zog erschrocken die Hand zurück. Sie stand auf und begann, den Tisch abzuräumen. Es gibt nichts zu erklären.
Das ist in dem Moment natürlich auch Selbstschutz. Also Schutz vor den Geistern ja der Vergangenheit im Grunde und vor dem eigenen Schmerz und dem, was sehr sorgsam verpackt im allerhintersten Winkel irgendwo lauert. Und es ist natürlich trotzdem da.
Eine Tochter, die nicht aufhört zu fragen. Und eine Mutter, die alle Fragen abblockt. Hier zum Beispiel, als ein alter, gebrechlicher Mann den beiden folgt. Erst läuft er ihnen auf der Straße hinterher, dann klopft er an die Haustür. Aber wer der Mann ist und warum er ihnen folgt, das kann nicht besprochen werden. Stattdessen nur dieser eine Satz.
Es gibt nichts zu erklären.
Das Schweigen ist der Ausgangspunkt im neuen Roman von Rabea Edel. Er erzählt von den Geistern der Vergangenheit, die immer wieder in der Gegenwart auftauchen. Von Gewalt in der Familie und in der Gesellschaft, gerade gegen Frauen. Und von der Selbstverständlichkeit, mit der Gewalt- und Verlusterfahrungen totgeschwiegen werden. Große Themen also im Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Marie Schöss begrüßt Sie. Rabea Edel, nähern wir uns Ihrem Buch mal über ein Wort an. Schweigegespräche. Reiser, die Tochter im Roman und deren Freund Matt haben sich dieses Wort ausgedacht. Die wachsen in den 80er Jahren zusammen auf und die beiden erzählen sich eigentlich ziemlich unbefangen, was sie umtreibt. Ihre Mütter aber tun das Gegenteil. Die führen Schweigegespräche. Was ist denn das, ein Schweigegespräch? Und was verrät dieses Gespräch auch schon über ihren Roman?
Ja, die Schweigegespräche sind, glaube ich, sehr charakteristisch für die Generation der Mütter im Buch und auch eben der Großmütter und Urgroßmütter, die eben damit aufgewachsen sind, dass über bestimmte Dinge nicht gesprochen wird, sei es um sich selbst zu schützen oder die Menschen, die man liebt, oder sei es eben um Dinge zu vertuschen, vielleicht Lügen nicht als Lügen nutzen zu müssen. Das Schweigen als Schutz und das Schweigen auch als ein Reflex und eine Reaktion auf das, was sie eben in ihrer eigenen Kindheit erlebt haben. In dem Fall von Reisers Mutter ist es eben auch ein Schutz, um das eigene Kind vor der eigenen Familie zu beschützen und vor dem, was eben in der Vergangenheit passiert ist. Und dieses Schweigen wird ja dann nach und nach aber durch eben die Unbefangenheit der Kinder und die Art und Weise, wie sie damit umgehen und dann anfangen, Fragen zu stellen, nach und nach aufgelöst.
Bleiben wir noch einmal ganz kurz in diesen 80er Jahren, als Reiser eben aufwächst. Sie war zuerst mit ihrer Mutter unterwegs, Wanderjahre nennt sie diese Zeit. Und dann bauen sich diese beiden ein Zuhause in so einer Siedlung, in der gar nicht so viele Familien mit Wanderjahren im Rücken landen. Sie lernen dann eben Matt und dessen Mutter kennen und auch die fallen auf in dieser Siedlung. Was trennt denn diese beiden Familien von den anderen?
Sie sind eben nicht die klassischen Familien im Sinne von dem, was man sich eben in den 80ern als klassische Familie vorgestellt hat. Also man muss sich vorstellen, die 80er, norddeutsche Kleinstadt, recht konservativ, recht verschlossen. Und diese beiden Frauen sind eben Alleinerziehende, die ziehen Tür an Tür, also in so Doppelhaushälften, ihre Kinder alleine groß, ohne Männer. Also die eine Mutter ist eben getrennt, die andere zieht ihr Kind eben ohne den Vater groß, ohne dass der Vater überhaupt irgendeine Erwähnung findet. Und das sind ganz andere, viel freiere Lebensmodelle, die aber eben auch natürlich mit einer gewissen prekären Lage einhergehen, aber von den Frauen versucht werden, so umgedeutet zu werden, dass sie eine wirklich glückliche Kindheit für ihre Kinder schaffen, mit weniger Konventionen, was in großen Teilen ihnen auch gelingt. Gerade die Mutter von Reißer ist eben die Martha ist ein sehr freier Charakter, der sich aus einem Schutzmechanismus heraus so entwickelt hat und das Gegenteil von dem, was ihr vorgelebt wurde, ausprobiert. Also eine offene Kindheit, ein sehr offenes Herz. Der Nachbarsjunge wohnt ja auch fast die Hälfte der Zeit mit bei ihnen. Also sie sind sehr eng und im Grunde sind diese zwei Frauen und ihre Kinder eine neue Art Familienmodell zu dieser Zeit, was damals eben recht ungewöhnlich war.
Ja, ich hatte eh das Gefühl, dass sie diese Figuren umtreiben, diese weiblichen Figuren, die irgendwie alleine das Glück zu wuppen haben, sage ich mal. Stimmt das?
Ja, sie bilden natürlich das Kernstück. Also gerade Martha, die Mutter von Reißer, ist ja eine der Hauptpersonen. Und ihre Resilienz und ihre Art und Weise, ihr Kind zu beschützen und großzuziehen und dann eben trotzdem auch, als sie dann älter wird, mit dem, was auch Belastendes in ihrer Kindheit selbst passiert ist, umgehen zu können. Also gerade das fasziniert mich an ihr als Person. Es ist natürlich auch eine Hommage an meine eigene Mutter. Das kann man auch erwähnen. Und das, was diese Generation geprägt hat und wie sie zum Teil stärker daraus hervorgehen mussten, um selbst auch zu überleben, kann man fast sagen, ja.
Sie haben es jetzt gerade schon kurz angedeutet. Die Geschichte, die Sie hier erzählen, Rabea Edel, ist nicht einfach Fiktion, sondern wenn man so eine Andeutung im Buch richtig liest, hat die durchaus einen festen Anker in der Realität. Was erzählen Sie denn hier für eine Geschichte?
Ja, also der Roman ist im besten Sinne autofiktional. Also es gibt eben sehr reale Vorbilder und erzählt am Leben meiner Mutter entlang, ist aber durch und durch Fiktion, trotz allem, es ist ein Roman. Aber es gibt natürlich auch viele historische Ereignisse, seien es die 50er, 60er Jahre in Bremerhaven, in der amerikanischen Enklave aufzuwachsen, sei es eben der Beginn in den 1920ern. Ich habe sehr lange recherchiert für das Buch, habe viel in Archiven gelesen, in Stadtarchiven gewesen, habe Menschen gesucht, habe Biografien und Lebenswege versucht zu rekonstruieren. Und daraus ist dann eben diese eigene sehr lange Geschichte entstanden, die auf verschiedenen Ebenen eben erzählt wird mit verschiedenen ErzählerInnen, die jeweils ihre eigene Chance bekommen, ihre Geschichte nochmal neu zu erzählen in diesem Buch.
Ja, mit verschiedenen ErzählerInnen, aber das deutet sich jetzt auch schon an, wir bleiben nicht in den 80er Jahren, sondern wir springen durch die Jahrzehnte und durch die Geschichten. Da sind die Dramen im Privaten, der Verlust eines Kindes zum Beispiel oder der Verlust einer Liebe, da ist Gewalt gegen Frauen, da sind Frauen, die ihr Leben allein zu schultern haben. Und solche privaten Dramen sind verwoben mit der Geschichte des Jahrhunderts, dass sie hier durchgehen. Also eine Figur führt in die 30er Jahre, eine andere in die 50er und damit in die anhaltende Gewalt der Nachkriegszeit. Und was sich durchzieht durch all diese Geschichten, ist das Schweigen, gegen das Reißer dann schließlich ankämpft. Sie dürfen jetzt natürlich nicht verraten, warum auch Reißers Mutter noch, wie so viele vor ihr, schweigen. Aber vielleicht können Sie doch so ein bisschen erzählen, wie Sie deren Schweigen historisch deuten.
Ja, ich bin mir sicher, es gibt in jeder Familie und in vielen Biografien, gerade in der Generation der sogenannten Nachkriegskinder, Geschichten, die verschwiegen werden, die nicht erzählt werden. Sei es, dass ein gewisses Mitläufertum nicht erzählt oder aufgearbeitet wird, sei es, dass eine Angst vor dem, es könnte wieder passieren, als Schutzmechanismus funktioniert hat, um zu schweigen, sei es, weil Traumata zu groß waren, um sie auserzählen zu können und überhaupt zu formulieren. Da gibt es die verschiedensten Gründe und sie alle treffen ganz unterschiedlich auf die Figuren, auch in diesem Roman, zu, eben dadurch, dass sie unterschiedlich geprägt sind. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viel recherchiert und habe dann begonnen, die Figuren für mich zusammenzusetzen, weil ich mir ganz ähnliche Fragen eben auch gestellt habe. Was wird verschwiegen? Was kann man erzählen? Und es gibt im Buch eine Stelle, an der gesagt wird, dass wenn Menschen einen Namen bekommen und Dinge erzählt werden, sie auch eine Bedeutung bekommen können, dann haben sie real stattgefunden und man kann ein Leben kaputt erzählen, man kann es aber auch gesund erzählen und heilen. Mhm. Und der Versuch der Heilung oder der und auch der Selbstermächtigung der eigenen Geschichte war das, was auch mich beim Schreiben vorangetrieben hat und eben die Figuren auch antreibt, dann letztendlich das Schweigen zu durchbrechen.
Das ist ja, glaube ich, eine Hoffnung, die viele Kinder auf jeden Fall haben, die mit so einem Schweigen konfrontiert sind, dass jemand ins Reden kommt, dass sozusagen das Schweigen gebrochen werden kann. Was war Ihr Gefühl, was hat sozusagen für diese beiden ermöglicht, dass das gelungen ist und dass so eine Art Heilung einsetzen konnte?
Primär der Sturkopf der Ich-Erzählerin. Also sie ist ja noch sehr kindlich, als sie beginnt. Und Kinder haben ja diese im positivsten Sinne Naivität, Fragen zu stellen und Fragen zu formulieren und auch diese Neugierde, die sie auch nicht davor zurückschrecken lassen ganz direkt zu fragen und nachzubohren und immer wieder zu fragen. Das ist der Antrieb zum einen auch der Ich-Erzählerin, aber eben auch, dass sie wissen möchte, woher die Gefahr ausgeht, die immer wieder aufploppt auch. Also weil sich eben in diesem Fall zum Beispiel die Familie, die von der sich ferngehalten wird, anfängt in das Leben einzugreifen oder versucht einzugreifen. Und natürlich hat sie dann berechtigte Fragen, was ist hier eigentlich los? Dass die Mutter ins Erzählen kommt, ist eben auch der sehr vertrauensvollen Beziehung zwischen diesen Figuren, also zwischen der Martha und ihrer Tochter im Grunde geschuldet. Da besteht so ein Vertrauen, dass sie weiß, es ist ein sicherer Ort und umgekehrt genauso. Also die zwei prägt, glaube ich, eine ganz innige Mutter-Tochter-Beziehung, wo kein Blatt dazwischen passt. Und eben nur das, was die Blätter, die quasi die Mutter dann aufschreibt, beschreibt und in so eine Mauer im Garten hinter dem Haus steckt, da beginnt sie in so kurzen Erzählungen dann ihr eigenes Leben zu erzählen. Also sie merkt, ich bin sicher, wenn ich das erzähle und ich schulde meiner Tochter in gewisser Weise eine Erklärung und ich kann mich selbst befreien. Und Martha ist ein Mensch, der diesen Moment des sich selbst befreien durch das laute Aussprechen auch dann erlernt wieder.
Und gleichzeitig fand ich es interessant, Sie haben jetzt schon diese Zettel in der Mauer erwähnt. Also es ist nicht, man stellt es sich falsch vor, wenn man denkt, auf die Fragen kommt zuerst so ein ganz offenes Gespräch, sondern es müssen erstmal Umwege sozusagen der Kommunikation gegangen werden. Und das fand ich interessant an Ihrem Buch eigentlich zu sehen, welche Wege man auch testen kann, sozusagen, um sich dem Schweigen nicht einfach zu ergeben. Und ich hatte das Gefühl, diese Schweigegespräche sind eigentlich eine Möglichkeit, aber auch diese Kommunikation, die erstmal in schriftlicher Form verläuft. Was ist denn Ihr Gefühl? Ist es leichter, manchmal das Gespräch auszuschlagen und es sozusagen auf anderen Wegen zu versuchen?
Ja, also ich bin ja Schriftstellerin und deswegen ist natürlich auch der Weg des Schreibens sehr wichtig, eben um bestimmte Dinge zu verhandeln. Und das trifft dann auch auf die Figuren in diesem Roman zu oder eben in dieser Geschichte. Das ist ja auch ein Buch über die Kraft des geschriebenen Wortes im Grunde, über die Literatur fast selbst. Die Mutter beginnt eben das Ganze aufzuschreiben und zu formulieren, dass dieser Prozess des Schreibens und vielleicht auch während des Schreibens Neuerlebens, Neuformulierens lässt die Ereignisse, die waren, zum einen real werden, aber lässt auch mit ihnen abschließen. Es ist eine Art Zeugnis ablegen und es ist natürlich auch die Möglichkeit, Dinge anders zu erzählen, als man sie mündlich vielleicht formulieren würde. Ja. Also Martha hätte zum Beispiel in vielen Fragen, die sie von ihrer Tochter gestellt bekommt, hat sie ganz einsilbige Antworten nur. Also sie schafft das eben nur über das Aufschreiben ihrer Geschichte und auch das Fabulieren und auch das märchenhafte Erzählen im Grunde, dass diese Geschichten, die sie da in die Mauer steckt, das sind ja ganz kurze Frequenzen zum Teil. Es sind zum Teil nur 2, 3 Sätze, aber die sind sehr, sehr märchenhaft aufgeladen teilweise oder eben über Umwege erzählt.
Ja.
Und das schafft dann die Brücke.
Das sagt Rabea Edel im Podcast Buchgefühl. Haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Es gibt in dem Roman Porträt meiner Mutter mit Geistern ganz verschiedene Erzählerinnen und Erzähler, viele Perspektiven, Mosaikstücke ein und derselben Familiengeschichte. Wir wollen Ihnen heute eine Stimme, die Stimme von Raisa, vorstellen, die Tochter im Roman, die mit ihren Fragen und ihrer Dickköpfigkeit das Erzählen überhaupt erst ins Rollen bringt. Es liest die Schauspielerin Jenny König. In einigen Hörspielproduktionen ist sie zu erleben und genauso an der Berliner Schaubühne.
Die Wanderjahre, 1982. Mein Vater musste verschwunden sein, als ich gerade geboren worden war. Mein Name war das Einzige, was ich von ihm bekommen hatte. Und selbst das stimmte nicht ganz. Er gab ihn mir und kurz danach verschwand er. Besser so, sagte meine Mutter. Für sie war das ein normaler Zustand. Anstatt auf ihn zu warten oder einen neuen Vater für mich zu suchen, den sie gar nicht brauchte, packte sie einen Koffer und wir gingen auf Reisen. Sie schnallte den Säugling, der ich war, in einem Tuch um ihren Bauch und löste ein Ticket nach dem anderen für uns. Für die Wanderjahre gab sie mir einen neuen Namen. Damit ich nicht trauern würde, sagte sie später. Damit ich nicht den Namen trug, den ein Fremder mir gegeben hatte, sagte sie nicht. Ich heiße Dina und Reiser, Reiser Dina. Und vielleicht habe ich noch viele andere Namen, von denen ich keine Ahnung habe und die andere Menschen mir gegeben haben, die ich auch nie getroffen habe. In den Wanderjahren hieß ich nach einem Stück Papier, auf das meine Mutter meinen neuen Namen schrieb und das sie mit Sekundenkleber auf meinen Ausweis klebte. Mein Wanderjahre-Name. Ich hatte nie auch nur die leiseste Erinnerung an meinen Vater. Nichts, gar nichts. Da war nur ein dumpfes Gefühl, wenn ich an ihn dachte. Und ich dachte dabei nicht mal seinen Namen mit oder den Klang seiner Stimme, seinen Geruch oder wie er sich bewegt haben könnte, denn das alles kannte ich nicht. Ich dachte nur daran, dass es ihn irgendwo vermutlich gab. Und das reichte aus, um das dumpfe Gefühl hervorzuholen, das mir vom Bauch in den Rücken wanderte und dann dort hängen blieb zwischen all den Wirbeln und mir das Atmen erschwerte. Also versuchte ich nicht allzu oft an ihn zu denken, was mir leichter fiel, je älter ich wurde. Ich wusste, dass ich ihn eines Tages vergessen würde, weil es ihn gar nicht gab und dass es gut sein würde. Bis dahin lernte ich Panikattacken wegzuatmen, wie meine Mutter es mir vormachte, wenn sie in eine leere Brötchentüte atmete. Die Tüte blähte sich auf und fiel wieder in sich zusammen. Auf, zusammen, auf, zusammen, auf, zusammen. Ich atmete selten in die Tüten und wenn, dann nur, um ihr das Gefühl zu geben, nicht allein damit zu sein. Wir stellten uns nebeneinander in die Küche und hielten uns das weiche braune Papier mit den Aufdrucken von perfekt geformten Brötchen vor das Gesicht. Ich mochte den Geruch. Manchmal hielt ich die aufgepustete Tüte wie einen Ballon fest und ließ sie platzen. Und meine Mutter lachte und ließ ihre Brötchentüte noch lauter knallen. Dann fegte sie die Krümel zusammen und kochte Ochsenschwanzsuppe aus Fertigtüten, weil sie die liebte, und gab mir frisch geschälte Mandarinen, weil das mein Lieblingsobst war. Und gegen Panik half es immer, wenn es gutes Essen gab. Oder wenn man viele Schritte an der Luft laufen würde, ohne jemanden zu treffen. Meine Mutter suchte ein einziges Mal in ihrem Leben einen Psychiater auf. Da war sie Anfang 30 und mit mir schwanger, worauf sie lange hingearbeitet hatte, wie sie mir gegenüber immer wieder betonte, aber die Hormone in ihrem Körper ließen sie durchdrehen. Jeden Tag saß sie auf ihrem Bett und weinte, saß im Bus und weinte, lief durch den Supermarkt und weinte, bezahlte und ging und weinte. »Ich kann nicht mehr«, sagte meine Mutter und erschrak vor sich selbst, wie einfach es war, das zu sagen. »Ich kann nicht mehr.« Der Psychiater nickte. Überhaupt, sagte er nicht viel, und nach zwei Sitzungen, in denen meine Mutter geweint, geredet und noch mehr geweint hatte, sagte er immer noch nichts. Sie war im vierten Monat und ich noch nicht zu sehen unter ihrem Kleid. Sie hatte einfach sehr lange auf mich gewartet, zu lange. Sie wollte, dass endlich alles gut werden würde, dass ich endlich da wäre und für immer bleiben würde. »Ich bin über 30. Das ist typisch für Frauen in meinem Alter«, sagte sie und er nickte. »Ich habe einen Tintenfisch auf meinem Kopf sitzen und seine Arme sind meine Haare und meine Gedanken. Meine Gedanken sind blau und stinken nach vergammeltem Fisch.« Als er ihr am Ende der Sitzung wortlos die Rechnung mitgab, schüttelte sie den Kopf und die blaue Tinte spritzte in alle Richtungen. »Was fällt Ihnen ein?«, sagte sie, »dass Sie mir einfach Ihr beschissenes Schweigen verkaufen wollen? Nichts als abgestandene Luft?« Meine Mutter verließ die Praxis und kaufte Nasenspray, Taschentücher und eine Packung Minzöl, mit dem sie sich die Stirn und Schläfen einrieb, um das letzte Tintenblau zu entfernen. Sie beglich die Rechnung nach der dritten Mahnung. Als ich in der 32. Woche zur Welt kam, hatte ich die durchscheinende blaue Haut, die neugeborene Frühchen haben, und meine Mutter, aus Angst, mich fallen zu lassen, konnte mich so lange nicht in den Arm nehmen, bis ich weniger durchscheinend war, bis die Tinte unsichtbar in meinen Adern pulsierte, bis sie mich in ein Tuch wickeln und mit sich herumtragen konnte, Herzschlag an Herzschlag, so nah wie nur möglich. So begannen die Wanderjahre. Meine Mutter und ich feierten meinen Geburtstag jedes Jahr in einer anderen Stadt. Wir fuhren ein, zwei Tage früher los, hinauf in die Berge, hinab ans Meer, hinaus in die Felder. Und meist machte meine Mutter noch am selben Abend die Bekanntschaft einer Frau oder eines Mannes oder eines Paares, mit dem wir dann gemeinsam feierten. In der Nacht, wenn die Besucher gegangen waren, stellte sie sich in Unterwäsche in die Küche, schlug Eier auf, rührte Hefe und warme Milch zusammen, wartete, knetete den Teig, wartete, knetete den Teig, wartete im Licht des Backofens auf dem Boden sitzend, bis der Kuchen zu duften begann. bis sie ihn mit bloßen Händen aus dem Herd nehmen konnte, bis sie den leichten Schmerz spürte, wenn das Blech ihr die Handinnenflächen verbrannte. Ein Ritual von vielen, auf die ich, je älter ich wurde, verzichten konnte, ohne es ihr zu sagen. Aber meine Mutter war glücklich dabei, summte Lieder für mich und hob mich hoch, um sich mit mir auf dem Arm im Kreis zu drehen, bis uns schwindelig wurde und die Welt ringsum zu leuchten begann. Jedes Jahr im Sommer wickelte sie sich zwei dünne Mullbinden um die Hände, bis die Brandblasen verschwanden. Waren wir gerade am Meer, blieb sie dem Wasser fern, hob entschuldigend die Hände und schickte mich allein mit Schwimmflügeln in die Wellen. Diese Jahre glichen einander in ihrer Gewissheit, an einem anderen Ort aufzuwachen und nirgends länger zu bleiben als 3 oder 4 Monate. Kurz vor dem nächsten Geburtstag war es wieder so weit, dass wir packten und Fahrkarten kauften, dass wir in Zügen saßen, auf Autorückbänken, in Bussen oder selten einmal in einem Flugzeug. Diese Jahre waren bunt und frei, ohne dass ich es anders kannte. Es gab die Wanderjahre und es gab die Jahre des Schweigens. Die Wanderjahre waren leicht und hell. Meine Mutter ließ mich barfuß laufen, wir trugen Kleider und hatten bunt lackierte Fußnägel. Und wenn der Herbst sich ankündigte, mit Regen und Wind, wenn ich eine dicke Jacke tragen musste oder festes Schuhwerk, zogen wir weiter. Dorthin, wo es warm war. Dorthin, wo wir keine Worte verstanden, nur Gesten, Bewegungen, die wir lernten zu imitieren. Meine Mutter hatte beschlossen, dass wir nichts brauchten, außer den Dingen, die in einen Koffer passten. Dass sie auch die Sprache nicht sprechen können müsse, hatte sie beschlossen, weil sie dann nichts zu erklären hätte. Nicht zu rechtfertigen, sich nicht, mich nicht und vor allem nicht uns. Alle 4 oder 5 Monate wohnten wir in neuen Zimmern, in einer neuen Stadt oder einem anderen Dorf. In den Wanderjahren redete meine Mutter besonders viel mit mir, weil ich zu schnell die Gesten imitierte. Sie scherzte, dass ich vergessen könnte, meinen Mund zum Sprechen zu benutzen, die Zunge, die Stimmbänder, die Zähne. Sie wollte nicht, dass ich nur noch mit den Händen redete oder mit den Augen. Oder in der Art, wie ich später, als ich älter war, neben ihr herlief, ohne nach ihrer Hand zu greifen. Unsere Sprache war eine Höhle, etwas, das wir um uns herum bauen konnten, etwas, was uns nach außen schützte. Diesen Ort verließen wir nie. Er war wie eine dünne Membran, ein Zelt, das wir in den Zimmern fremder Leute aufschlugen. Wir standen in der Supermarktschlange und meine Mutter zeigte auf die Dinge und gab ihnen Namen und Bedeutungen. Sie putzte die Ferienwohnung in einer Anlage, in der wir wohnten, nahm mich mit in die leeren Häuser, die die Gäste gerade verlassen hatten, und ich saß in den zerwühlten Betten und fremden Überbleibseln und lauschte ihren märchenhaften Geschichten über die Touristen, die abgereist waren. Einmal saßen wir so lange auf einem frisch bezogenen glatten Bett, bis die nächsten Urlauber kamen. Wir saßen dort und sahen zu, wie der Tag verblasste und die Lichterketten im Rhythmus irgendeines Samba-Liedes aufleuchteten. Ein früher Sommertag, an dem es noch geregnet hatte. Meine Mutter rollte sich zusammen. Ich bemühte mich, keine Falten in die glatte Überdecke zu machen und bewegte mich nicht. »Bald«, sagte sie und küsste mich. »Bald sind wir zu Hause, mein Schatz.« Spät in der Nacht kamen die Gäste und weckten uns. Meine Geburtstage waren das einzig Beständige in den Wanderjahren. Ich erinnere mich an keine Namen, nicht von Städten, auch nicht von Menschen. Ich erinnere mich, dass wir manchmal, entgegen der unausgesprochenen Regel, schon den Ort wechselten, wenn es noch gar nicht an der Zeit war, weil wir gerade erst den Koffer ausgepackt hatten oder weil mein Geburtstag noch mehr als 2 Monate in der Zukunft lag. Aber es gab Tage, an denen meine Mutter jemanden mitnahm und mich zur Aufsicht zu den anderen Zimmermädchen brachte oder in die Küche des Hotels, wo ich Eis essen und Sportsendungen auf einem Fernseher sehen durfte, der an der Wand über dem Tresen angebracht war. Dann versuchte sie sich an den Moment zu erinnern, in dem ich gezeugt worden war. An die Leere danach und an die winzige, kurze Traurigkeit darüber, nie wieder alleine zu sein, die von der Angst abgelöst wurde, für immer alleine zu bleiben, und dann von der Gewissheit, dass ab jetzt alles gut werden würde, dass das Glück jetzt beginnen würde, dass sie es verdient hatte und ich sowieso. Meine Mutter erklärte den Tag, an dem ich gezeugt worden war, zu meinem Geburtstag. Nicht den, der in meinem Ausweis stand. Wir aßen den Kuchen, sie tauschte die Bettwäsche, um den Geruch der fremden Haut zu vertreiben. Sie umwickelte sich die Hände mit Mullbinden und manchmal lächelte sie bis zum Abend, bis wir zusammen im Bett lagen und sie vor mir einschlief. Manchmal stand der Schatten meines Vaters in der Ecke eines Zimmers und sah uns zu. Wir trafen viele Menschen in den Wanderjahren. Ein paar von ihnen nannte meine Mutter Freunde. Manche von ihnen trafen wir später durch Zufall wieder, die meisten nicht. Im Koffer meiner Mutter hatten viele Dinge Platz. Sie zauberte alles hervor, was wir brauchten, sie tauschte anderes ein. Und als ich älter wurde, wurden die Kreise, die wir zogen, kleiner. Immer häufiger kamen wir in die Nähe derselben Stadt, aus der wir damals aufgebrochen waren, mit dem Koffer, in dem noch das Kleid lag, das sie am ersten Tag beim Psychiater getragen hatte. Wir näherten uns der Stadt, in der sie alles besaß, was sie versucht hatte zu ignorieren. Eine Steuernummer, ein Bankkonto, ein Postfach, ein Wohnsitz, an dem wir nicht wohnten. Ein Haus, das leer stand und in dessen Keller sich keine Erinnerungen stapelten, weil meine Mutter nie mehr etwas aufbewahrt hatte, weil es nichts mehr aufzubewahren gab aus dem Leben davor. Ein Haus in einer Siedlung, die im Außenbezirk lag, in einem Leben, in dem alles von selbst verschwand, diesem schwarzen Loch, das unendlich war und tief. Je öfter der Name auf den Straßenschildern auftauchte, desto stiller wurde meine Mutter. Einmal noch setzten wir uns in einen Bus, der uns in weniger als 8 Stunden in die Stadt bringen sollte, aus der wir aufgebrochen waren und an die ich mich kaum erinnerte. »Wir sind bald zu Hause«, sagte meine Mutter immer wieder an diesem Tag, der sich für mich nicht von anderen Tagen unterschied. Sie hielt mich fest im Arm, als könnte auch ich ihr abhanden kommen. Sie trug blaue Plastikohrringe und einen dünnen grünen Mantel, durch den ich, den Kopf an ihre Brust gelehnt, ihren Herzschlag spürte. Nach 2 Stunden Fahrt wurde mir schlecht. Nach 3 Stunden schlief ich ein, und als wir ankamen, war die Stadt ein grauer Ort voller Einfamilienhäuser an einem windigen Strand, an den ein schaumiges Meer Wellen warf. Und meine Mutter sah zum ersten Mal, seit wir wanderten, verzweifelt aus. Die Jahre des Schweigens, 1988. Die ersten Monate lebten wir in einem Provisorium, über das die restlichen Anwohner der Siedlung den Kopf schüttelten. Und wir lebten allein. Mit den tropfenden Wassertrollen, die in den Eimern tanzten, die meine Mutter unter die maroden Stellen im Dachgeschoss stellte. Mit den klappernden Türen und Fensterläden, unter denen der Wind zischte und flüsterte und die sie nach und nach reparieren ließ. Immer dann, wenn das Kindergeld auf dem Konto einging oder wenn am Monatsende noch etwas übrig war, weil wir eine Woche lang nur Dosenravioli oder Fertigcannelloni gegessen hatten. Oder wenn sie Strickaufträge für die Boutique in der Einkaufsstraße abgeschlossen hatte und im Bar bezahlt wurde, rief sie die Handwerker an. Nach und nach wurde das Klappern und Zischen ersetzt durch die Stille, die besonders schwer in den Räumen lag, wenn die Fenster geschlossen waren. Aber meine Mutter hielt es nie lange aus und riss immer irgendein Fenster auf, um Luft zu bekommen. Zur Einschulung nähte meine Mutter mir ein Kleid aus ihrem Kleid, das zuunterst im Koffer gelegen hatte. Es war aus indischer Baumwolle mit blauem Stempeldruck und winzigen silbernen Fäden, die sich durch den Stoff zogen. Alle anderen Kinder trugen Sweatshirts und Jeanshosen. Manche hatten Samtschleifen im ordentlich geflochtenen Haar, das ich so kurz trug, dass kein Zopf daraus gebunden werden konnte. Lange Haare waren hinderlich. Sie hingen beim Klettern ins Gesicht und beim Malen. Am liebsten wollte ich rotes Haar wie meine Mutter, aber das erlaubte sie nicht. An der Schultür stand Matt, der kurz zuvor in das Haus neben uns eingezogen war und winkte mir zu. Ich ignorierte ihn, aber er setzte sich einfach neben mich an den Tischkreis und schielte von der Seite zu mir. In der ersten Schulwoche mussten alle Kinder Fotos ihrer Eltern mitbringen. Einige brachten auch die Bilder ihrer Großeltern oder Geschwister mit. Ich malte Gesichter auf ein Blatt Papier, die meine Mutter und mich in verschiedenen Altersstufen zeigten. Als alte Frauen, als junge Frauen, als Kinder, als gar nichts. »Das ist schön, Reisa. Sind das deine Tanten und Schwestern? Das da ist bestimmt deine Oma.« »Hab ich nicht«, sagte ich. »Sind alle tot. Meine Mutter heißt Martha und sie ist mit einem UFO hier gelandet.
Es steht hinten bei uns im Garten. Wir benutzen es als Tisch, weil der Treibstofftank leer ist. Die anderen schwiegen betreten. Ein Kind lachte. Die Lehrerin strich mir über das Haar und wechselte zur Schülerin neben mir. Matt brachte ein Foto seines Vaters mit, das in der Mitte in zwei gerissen und mit Tesafilm wieder zusammengeklebt worden war. Er stieß mich unter dem Tisch mit dem Knie an, bis ich ihn ansah. Dann grinste er stolz. Mein Tritt war zu fest, aber er biss die Zähne zusammen und sagte nichts, was ich ihm hoch anrechnete. Der Berufetag einige Monate später lief nicht besser. Dass meine Mutter keinen Beruf hatte, sondern von zu Hause arbeitete, konnte ich nicht erklären. Es fühlte sich falsch an, sich etwas auszudenken. Trotzdem sagte ich, sie heißt Martha und hat einen Beruf gelernt. Ich weiß nicht mehr was, aber sie arbeitet eh nicht damit. Sie arbeitet zu Hause.
Sie ist Hausfrau, meinst du?
Nein. Die Lehrerin nickte und wartete. Aber ich beschloss, nichts mehr zu erzählen. Dass sie beim Radio gearbeitet hatte, wusste ich, aber das war lange vor meiner Geburt gewesen. Und mehr wusste ich dann auch wieder nicht darüber. Zu wenig also, falls Nachfragen kämen. Dass sie weder besonders gut kochte, noch gern Wäsche wusch oder das Haus putzte, wusste ich. Also war sie sicher keine Hausfrau. Oder das, was die Lehrerin sich darunter vorstellte.
Dass sie im Hotel, in Buchhandlungen und am Kiosk gearbeitet hatte, wusste ich. Aber ich wollte die Zeit der Wanderjahre mit niemandem teilen, auch mit Matt nicht. Deshalb behielt ich auch das für mich.
Matt hatte einen aufklappbaren Werbeprospekt des Stromkonzerns dabei. Auf einem der Fotos lächelte seine Mutter in die Kamera. Ihre Zähne waren sehr gerade. Sie trug eine weiße Bluse mit dem Emblem des Stromkonzerns auf Herzhöhe. Die Jahre des Schweigens begannen lange vor meiner Geburt. Sie verwebten sich zu einem Netz, das sich überall hin ausbreitete und in dem sich einzelne Sätze und Namen verfingen. Es reichte bis in die Stadt, knüpfte sich leise in unser Leben, verknotete sich mit unserem Alltag und meine Mutter konnte in noch so viele Brottüten atmen und noch so viel Suppen kochen. Irgendwann waren die Worte aufgebraucht und nur die immer gleichen Sätze hingen rings um uns herum in den Bäumen, unter der Zimmerdecke, zwischen den Vorhängen. Nachts hörte ich die Buchstaben aneinanderstoßen und Wörter bilden, die keinen Sinn ergaben. Namen, die mir fremd waren, die meine Mutter im Schlaf sagte, wenn ich zu ihr ins Bett schlüpfte, oder die sie am Morgen gedankenverloren vor sich hin murmelte, ohne dass sie es selbst bemerkte.
Eine Passage aus dem Roman Porträt meiner Mutter mit Geistern von Rabea Edel, gelesen hat die Schauspielerin Jenny König, Regie führte Irene Schuck. Der Roman erscheint kommende Woche am 29. Januar im CH Beck Verlag und dank der freundlichen Genehmigung vom Verlag dürfen wir Ihnen Lesung und Gespräch in diesem Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen anbieten. Und für alle Münchner schon mal die Empfehlung, Mitte März ist die Autorin bei den Bayern 2 Wortspielen zu Gast und stellt im Ampere ihren Roman vor. Heute nur noch eine Frage an Sie, Rabea Edel. Man merkt ja sehr schnell, dass Wissen, gerade vorenthaltenes Wissen, ein großes Thema in diesem Buch ist. Also was weiß die Tochter von der Mutter, was weiß sie von dem Vater, was soll sie wissen, was wird ihr vorenthalten? Aber Sie machen Wissen nicht bloß zum Thema, sondern fast schon zum Formprinzip Ihres Romans. Also man kommt als Leserin auch nicht ganz so schnell dahinter, was die Mutter eigentlich schweigen lässt. Und immer wieder schalten sich dann andere Perspektiven dazwischen. Immer wieder wird sozusagen die Auflösung herausgezögert, sodass man sich irgendwann fühlt wie diese Tochter, die ungeduldig wird und mehr wissen will. Wie arbeiten Sie denn mit Wissen in Ihrem Roman?
Ich war selbst lang in der Position, dass ich viele Dinge eben nicht wusste und mir erschrieben habe und recherchiert habe und erfahren habe und erzählt bekommen habe. Und das spiegelt sich zum einen auch in dem Aufbau des Buches wieder. Zum anderen gebe ich eben auch dem Vater der Mutter, also dem Vater von Martha in dem Fall, dem Großvater von Reiser, die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen. Ich gebe der Großmutter die Möglichkeit, in gewisser Weise ihre Geschichte zu erzählen. Und durch die Verknüpfung dieser einzelnen Stränge werden bruchstückhaft immer mehr Informationen gegeben und man folgt quasi der ganzen Spurensuche, bis man dann am Ende schon auch eine Auflösung bekommt. Zu viel nehme ich jetzt nicht vorweg. Aber im Grunde reflektiert es den Prozess des Verstehens und sich den eigenen Traumata und dem, was passiert ist, stellen. Denn das kann immer nur in Bruchstücken passieren.
Das sagt Rabea Edel im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Ich sage danke fürs Zuhören. Marie Schöss verabschiedet sich am Mikrofon.